Let's go, man.
Mark.
Shit, Yak, let's get up, buddy.
Gut zu sehen, Bro. Gut zu sehen.
Hey, it's been too long, man, Alter. Über zwei Wochen. Shit, Alter, erzähl, man. Warte mal ganz kurz. Es ist Dienstag, es ist der 26. Und es ist 1.30 Uhr Central Time. Wann sind denn genau das Cut-Date? Wann sind da die Deadlines?
Also ich glaube, bis um 4 Uhr nachmittags Eastern Standard Time.
Eastern, also das heißt, wir haben noch 1,5 Stunden, bis die finalen Roster gesetzt werden müssen.
Ich hab aber schon vorhin eine Nachricht gekriegt und ich war schon in der Facility. Das heißt, ich habe leider Game Changers Crew, ihr hört es hier zuerst, ich weiß nicht, ob sich das in Deutschland überhaupt so schnell rumspricht. Ich wurde released von den Texans. Coach und GM haben sich mit mir getroffen. Aber, gute Nachrichten, bei der Zeit, wo dieser Podcast droppt, sollte ich schon wieder zurückgesigned sein. Auf Practice Squad erstmal. Mit einer Opportunity, mich reinzuarbeiten. Mir wurde von aller Seite gesagt, dass die Jungs fest mit mir planen dieses Jahr.
Das heißt, ja. Planen auch mit Spielen und du wirst deine Opportunity bekommen?
Das ist so angekündigt worden. Ich will natürlich jetzt unseren Gegnern, die alle natürlich auf diesen deutschen Podcast hier achten, um ihren Gameplan zu schreiben, keine irgendwie Tools geben, um irgendwie sagen, was meine Spielzeit genau aussehen wird, aber es sieht so aus, wie wenn die Texans schwer mit mir planen, von aller Seite nur Lob bekommen für meinen Job, dieses Trainingslager. Gesagt, dass ich mir eigentlich den Roster-Spot verdient habe, aber weil ich eben als Fullback in einer Situation bin, wo du eben weißt, hey, zum einen ich bin vested, zum anderen keine andere Mannschaft wird jetzt wahrscheinlich kommen und versuchen, mich abzuwerben zwischen heute 12 Uhr und morgen 12
genau,
Uhr.
Genau, genau.
Gibt es denen sozusagen ein bisschen Flexibilität mit den Positionen, die halt schneller, wenn die jetzt einen Wide Receiver releasen, der ein gutes Camp hatte, dann ist der Junge weg.
Genau.
Was ich meine, so.
Genau.
Das heißt, ich hatte ein gutes Camp, die wollen mich als Teil der Mannschaft, planen fest mit mir diese Season, aber es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass ich auf dem Practice Squad erstmal ein bisschen bin, aktiviert werde und da ein bisschen dieses Hin- und Her-Schiebe-Piece bin.
Hey, Digga, ich weiß nicht, ob ich sehe, kann, Digga, Gänsehaut, Mann. Alter, Bruder, weil ich weiß, wie viel Arbeit du reingesteckt hast, ja, Mann. Alter, ich bin so happy, ganz ehrlich, stolz auf dich, Mann. Weil natürlich nicht genau, was wir wollten, aber Alter, einfach das zu hören, dieses Feedback zu bekommen, ist big time, Mann. Und weißt du, warum ich so krass stolz bin? Weil wir haben ja vor ein paar Tagen, nach dem dritten Preseason-Game, kurz miteinander geredet. Und so, was ich davon weggenommen hatte von unserem Gespräch, war einfach so von dein Mindset einfach auf einem komplett anderen Level, von wegen, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe die Arbeit reingesteckt von Filmroom, von Ernährung, von Recovery, von meiner Preseason, so wie ich mich einfach gehandelt habe. Und das ist im Endeffekt alles, was du machen kannst. Wenn du alle Arbeit reinsteckst, wenn du die Controllable kontrollierst zu einer besten Ability und dann die dir sagen, hey, es war nicht gut genug, dann kannst du mit gehobenem Kopf rausgehen und aus der Sache sagst, hey, ich habe gemacht, was ich konnte. Und das war das war so ein bisschen deine Message. Und ich dachte, damn, das ist ein krasses Mindset, Mann. Das weißt du, das ist ein Pro, Alter, der da gerade mit mir redet. Ja, so, weißt du, aber halt, oh man, das ist big time, Brudi. Das ist krass. Und dann hat so ein Feedback, Mann, das ist geil, Mann.
Das ist riesig. Pass auf, wir spielen das Intro und dann gehen wir noch weiter rein, weil ich sag dir echt, dieses Mindset kam nicht aus dem Nirgendwo. Es gab auch dieses Trainingslager natürlich Ups und Downs und sowas über die gesamte Offseason. Lass da ein bisschen reingehen, rüber quatschen, aber ich bin happy, zurück zu sein, Mann. Happy wieder da zu sein. Game Changers. We back!
We back, baby! Das gehört, Leute, wir sind back. An dieser Stelle ganz kurz auch unsere Apologies für die letzten zwei Wochen. Ich hatte es schon angekündigt in einem Video. Wir waren uns gar nicht im Sinne, wie busy wir sein werden. Vor allem Jakob natürlich im Camp, aber ich auch auf meiner Seite, ganz ehrlich, diese letzten paar Sommerwochen mit den Kiddies, irre. Aber nichtsdestotrotz, Game Changers, wir sind back. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode wir gerade sind, aber. Weißt du, 6, 6, 6, weiß ich gar nicht, aber hey, ich bin happy, wieder hier zu sein. ab jetzt wieder jeden Donnerstag für euch am Start. Und ja, ihr habt es gerade eben schon gehört, Jakob wird Teil der Houston Texans diese Saison sein. Was natürlich sehr, ganz ehrlich, ihr seid, glaube ich, auch ein krasses Team, Alter, Sleeper-Team, so was ich da in der Preseason so ein bisschen miterlebt habe und ein bisschen so gewitnessed habe. Ich so, sheesh, also da geht was.
Ich sage ganz ehrlich, das hat dieses Trainingslager so tough gemacht, Mann. Die Mannschaft ist ein ultra-competitive Roster. Und auch diese ganze Competitive-Seite wird von den ganzen Coaches gefördert. Ich war noch nie in einem Camp, wo es wirklich, also es ging wirklich zur Sache. Die Coaches haben uns beschützt von der Seite, dass wir hatten ein geiles Recovery-Programm. Die haben uns oft Opportunities gegeben, dass wir unsere Körper wieder wiederholen konnten. Aber du hast es einfach auch gebraucht, Mann, weil jeden Tag, wo wir rausgegangen sind, spielst du gegen eine Defense, wo du in der Front Seven einfach nur Killer hast. Dein Boy Assis, Middle Linebacker, die Defensive Line, du hast Will Anderson auf der einen Seite, du hast Danielle Hunter auf der anderen Seite. So, ja, jetzt lauf mal den Ball, jetzt pass mal, bring mal ein paar Pässe an, weißt du, ich meine, das heißt, es hat wirklich alles, es hat alles, was sie rausverlangt. Die erste Woche waren wir komplett hier in Houston, bei jeden Tag 100 Grad mit Humidity am Reinziehen. Das heißt, es war wirklich, von Tag 1 war die Temperatur draußen und aber auch auf dem Feld einfach sehr, sehr hoch eingestellt. Aber das macht, glaube ich, dieses Jahr hier ein bisschen so besonders, dass du halt wirklich echt Jungs hast, die competen auf jeder Position.
Nice, Mann, Alter, big time. Ja, nee, auf jeden Fall. Aber nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Natürlich, wir hatten in dem letzten, in der kurzen Update-Episode, die wir hatten vor ein paar Wochen, haben wir ein bisschen über, ihr wart, glaube ich, gerade in Greenbrier, bist gerade ready, hat sich ready gemacht für das erste Preseason-Game. Und einfach so ein bisschen uns ein Recap geben, wie du denkst, deine Preseason-Games gelaufen sind, wie viel Spielzeit hast du bekommen, so ein bisschen Feedback von den Coaches und das alles.
Ja, Mann, also P1 Minnesota haben die in unserer Positionsgruppe alle ein bisschen mit reingemischt. Mhm. Ich hatte ein paar stabile Blocks, glaube ich. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe gar keinen Ball in meine Richtung bekommen. Okay. War stabil. Ja, da war,
wie measurest du eigentlich jetzt mittlerweile so deine Performance? Weil in dem letzten, wir gehen gleich natürlich drauf ein, aber du hattest ein paar Catches. Ist das so, ey, wenn ich kein Catcher, war es nicht ein gutes Game? Oder ist es schon noch so, hey, ich bin Fullback, also Blocks sind schon noch das Wichtigste?
Bro, für mich ist Blocks Nummer eins, oder ich sag's dir ehrlich, mehr als so, wie gut jetzt mein Block war und sowas, ist für mich einfach, okay, wie sieht's aus mit unseren Rushing Yards? So, wie sieht's aus mit, ist das Run-Game? Können wir on Schedule spielen? Können wir das Spiel spielen, das wir spielen wollen? Oder sind wir in einer Situation, wo wir gezwungenermaßen in 11 Personnel sitzen, weil wir, keine Ahnung, 2-3 Touchdowns hinten sitzen, das Running-Game nicht loskriegen? So, das heißt, für mich ist es ein bisschen mehr so eine Gefühlssache als so eine genaue Metric. Aber wenn ich meine Spiele jetzt beurteile, natürlich in der Preseason, dann ist es rein an, okay, Special Teams Spielzug, hat mein Mann den Tackle gemacht oder nicht? So, hab ich meinen Job gemacht oder nicht? Ja. Und ähnlich in der Offense. Ja, wenn es ein Laufspielzug ist, hab ich meinen Mann rausgenommen, habe ich meinen Block gesetzt, bin ich meine Route gut gelaufen, auch wenn ich den Ball nicht bekommen habe oder nicht. Und da, aber P1 ist immer komisch für mich, weil ich finde, wenn du so mal eine Weile lang halt kein Spiel hattest, erstmal da wieder reinzufinden und wieder dein Puls ein bisschen nach unten zu bringen und dein Ding zu machen, ist die größte Challenge. Ja. Yeah, aber wir haben hier in Texas eine Dame im Roster, Mental Coach aus der NBA, der jetzt hier dazugekommen ist und die über das Trainingslager immer mal wieder die Möglichkeit hatte, ein-, zweimal die Woche Minimum, vor der gesamten Mannschaft so einen Vortrag über Mental Performance, Coaching und sowas zu halten, wo die uns immer wieder so verschiedene Techniken gebracht hat. Breathwork, kleine Sachen. Sachen, die ich bestimmt schon mal gehört habe, aber wo du vielleicht nie ausprobiert hast. Und ich sag dir ehrlich, da habe ich in dem ersten Preseason-Game viel benutzt, was vor dem Spiel angeht, so wie ich mental mich auf das Spiel vorbereite.
Zum Beispiel? Kannst du da genauer drauf eingehen?
Klar, so Visualization. Vor dem Spielzug im Lockerroom dir ein bisschen Zeit nimmst und so dir genau die Visualization gibst, wie du auf dem Feld sein willst, wie sich das anfühlen soll, wie du die Spielzüge richtig machst. Nice. Um diese Anspannung, die ja immer ist. Du hast immer so ein bisschen diesen Nervenkitzel vor dem Game Day, jedes die Nacht Game, davor.
Ich meine, wir beide viel, du hast noch mehr wie ich, aber wir haben einige Karrierespiele gespielt und es geht einfach nie weg.
Es geht nicht weg.
Es geht nicht weg.
Du willst auch nicht, dass es weggeht. Du willst ja nicht zu so einem NFL-Spiel gehen, wo du jetzt vor, keine Ahnung, 70.000 Leuten spielst und es läuft im Fernsehen und es bedeutet dir nichts. Ja, so, du hast so einen flachen Puls. Ja. Aber dass du diese nervöse Energie eben in was Positives umwandelst und nicht was du irgendwie dich langsam spielen lässt oder dich selber hinterfragen lässt.
Klar.
Das war sehr cool, da zu sehen, okay, hey, das funktioniert wirklich so. Das ist immer dieser Moment, wo du so, ein Experte sagt dir was und dann machst du es und dann funktioniert es wirklich. Mhm. Und dann sagst du so, vielleicht weißt du wirklich, wovon du redest. Das war für mich so P1, das Takeaway, dass ich so meine Nerven kontrolliert habe, einen stabilen Job gemacht habe, gesehen habe, so hey, ich diese Nervosität und sowas auch in Jahr 7, ich kann die benutzen, ich kann die kontrollieren und für was Anständiges benutzen. Das war cool.
Sehr gut.
Dann sage ich dir ehrlich, Woche 2 von der Preseason gegen Carolina Panthers.
Ganz kurz, bevor wir da weitergehen. Mhm. Du sagtest, du persönlich hast gesagt, deine Performance war solide im ersten Game. Ne? Irgendein Feedback von den Coaches oder hast du da irgendwas gehört?
Im Special Teams gab es viel Positives, weil ich ich war in vielen Positionen, wo ich noch nie war. Ja, Punt Team war ich auf einmal der Wing. Wing rechts und dann random auf einmal der Wing links auch noch.
Oh shit. Aber Wing ist ganz geil, weil Wing geil. Du musst dich nicht viel bewegen. Die müssen ja durch dich durch. Und wenn du patient bist und wartest, dein Block kommt auf dich.
Aber wenn, ich sag dir ehrlich, ist auf jeden Fall anders als halt Guard.
Ich war immer Guard, wo du
immer direkt drin bist. Tackle ist die schwierigste, meiner Meinung nach, weil Tackle passiert alles am schnellsten und von dir wird erwartet, dass du schnell downfield bist und in die Tackles mit reingehst.
Deshalb, ich jetzt nochmal ein eigenes Horn zu tuten, wie man so schön sagt. aber deshalb war ich immer auf Right Tackle, weil das ist die wichtigste Position, weil meisten Panther sind ja rechtsfüßlich. Mhm. Und dann willst du den besten Protector haben. Und anscheinend durfte ich wieder rechte Tackle spielen. Aber also Wing fand ich immer ganz geil, weil bei Tackle, die oftmals hast du diese Games vor dir bekommen, Twist, Alter, wo die halt twisten und so vor dir. Und du musst halt so, shit, Alter, erstmal, aber bei Wing, du chillst und dann kommen auf dich zu.
Kommen die zu dir, ja. Genau. Ja, aber das war so eine Sache, dieses Trainingslager für mich, weil halt ich in Special Teams, wie die Special Teams hier laufen, kannst du dich nicht so auf einer Position ausruhen. Also Coaches challenge
was cool ist,
dass viele verschiedene Sachen von dir erwarten werden, Techniken und sowas. Ich habe da am Anfang ein bisschen damit gestruggelt, weißt du mir, und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich gehe jetzt einfach back to basics. Was habe ich gemacht, als ich den Shit zum ersten Mal lernen musste? Ich gehe einfach zum Special Teams Coach, wenn wir fertig sind am Ende des Tages, hocke mich in sein Office und schaue mir den Scheiß mit dem an, lass mir da Tipps geben und sowas, was so die Coaches nicht geschickt hat, aber die haben so gesagt, oh damn, Jahr 7 und der kommt trotzdem zum Meetings hier und lässt sich coachen und sowas, das sind Sachen, die wie du dir natürlich halt einfach helfen kannst, weißt du, was ich meine?
Das lässt natürlich auch einen Eindruck, ne? Einen positiven Eindruck, wenn du sagst, hey, der will es halt, wie du sagst, ein Veterane, der trotzdem noch hungrig ist, weiter zu lernen, weiter sich zu verbessern.
Ähnlich wie mit dem Performance Coach, so es funktioniert halt, weißt du, ich meine, wenn du dir helfen lässt, dann hast du eine Chance. So, wenn du irgendwie dann sagst, ja, nee, ich brauche keine Hilfe oder sowas, dann ändert sich auch nichts.
Klar.
Aber ich habe da im Special Teams ein bisschen neue Sachen
gezeigt. Ja. Und du warst, hast du in den Preseason auf allen 4 gespielt?
Das war ein ganz wilder Mix, Mann. Das war ein ganz wilder Mix. In manchen Preseason-Spielen war ich auf Punt und Kickoff-Return, dann im nächsten Preseason-Spiel im Kickoff und Punt-Return. Also die haben da sehr, sehr viel durchgemischt. Insgesamt habe ich alle 4 mal abgedeckt, aber das war immer
durchgedreht. Jakob Johnson im Kickoff runterrennen, hätte ich auch keinen Bock zu blocken. Ich weiß noch, Alter, meinen ersten paar Jahren, die New York Giants, kennst du DeMontre Moore? Ich weiß nicht, ob du das sagst, ein riesen D-End. Die Giants hatten immer ihr 3, also das
auf
war...
Auf der 3?
Auf der 3 hatten sie immer D-Ends. Alter. Und ich musste oftmals, als ich war Frontline-Tackle, Alter, musste immer die drei blocken, Alter. Ich war, Alter, Bruder, der rennt dir da so ein 270 Pfund die End, Alter, straight his face runter. Boah, aber ja.
In der zweiten Woche hatten wir ein Joint Practices mit Carolina. Ja, mhm. Die sind zu uns gekommen.
Okay, ja, erzähl.
Und das war so, also das ist natürlich, diese Joint Practices sind fast wichtiger, zumindest als für die Veteranen, als der actually Preseason Game Day. Ja, weil diese Joint Practices spielen die ganzen Starter, weiß man das.
Ist es once on one, also eins gegen eins? Ja, yeah, okay.
Eins gegen eins gewesen. Und da hatte ich glaube ich, ein wirklich gutes Practice.
Wie bist du nun mal gelaufen, also jetzt von der Depth-Chart her? In welcher Rotation warst du da mit drin?
Ich war...
Weil technisch gesehen bist du der einzige Fullback, ne? Also du bist mit im Tight-End-Room, aber du bist der Einzige, der wirklich in diese Fullback-Rolle geht?
Wir hatten einige Jungs, die auch so in diese Fullback-Rolle rein können, im Tight-End-Room. Aber wir hatten einen Haufen Verletzungen auch.
Okay.
Wir hatten einen Haufen Verletzungen... Dalton Keene fällt mir gerade spontan ein, war ein Kollege von mir, ich habe mit dem in New England zusammengezockt schon.
Ach krass, okay.
Der kam rein für ein paar Tage, hat sich dann verletzt gehabt und sowas. Das heißt, es war wirklich, wir hatten viel Rotation wenig Rotation eigentlich im Tight End Room. Wir waren eine Phase lang hatten wir sehr viele Jungs im Tight End Room und dann auf einmal waren noch drei Jungs übrig. Ja, und dann spielst du halt einfach.
Ja,
aber ja, ich wurde rein rotiert auf dieser zweiten Tight End Rolle. Ich wurde rein rotiert natürlich auf Fullback. Habe da wahrscheinlich die Großteil meiner Raps genommen und einige mehr Tight-End-Raps, als ich wahrscheinlich bis jetzt immer in meiner Karriere gemacht habe. Es war einfach so, wer ist available, wer kann es machen und raus mit dir.
Ja. Und das ist ja das Krasse an dir, dass du bist available, aber du bist halt auch ready für diese Art. Ne? Also auch mental halt. Du musst natürlich, oftmals bist du da, wenn du am Ende des Roster bist, dann denkst du, ja, ich komme eh nicht rein oder ich kriege meine Raps oder du kalkulierst so, boah, vielleicht kriege ich da zum Schluss ein paar Raps und dann weiß ich nur den Spielzug und auf einmal wirst du randomly in den Spielzug reingeschmissen und weißt nicht, was du machen musst, weißt du?
Ja, das ist auf jeden Fall, dass du musst ready sein mental, dass du die Spielzüge drauf hast, du musst aber auch mental ready sein, dass du einfach, okay, ich bin jetzt auf dem Platz in einer Position, die ich vielleicht nicht viele Raps bekommen habe bis jetzt, aber ich mach einfach mein Bestes. Ist mir egal, ob ich jetzt hier der bin, der normalerweise eingeplant ist für diese Situation. Ich mache einfach, was ich kann und dann schauen wir, wo wir sind. Ja.
Love it,
Das ist auf jeden Fall das Mindset. Ja, dann Carolina Game, das Preseason Game 2, weniger gespielt. Da waren, haben die wirklich einen Haufen der Jungs, die so die gesetzten Starter sind.
Ist das jetzt so? Ich hab nicht versucht, so ein bisschen rauszufinden, weil normalerweise war ja das dritte Game, der Dress-Rehearsal, wo die Starter fast eine Halbzeit gespielt haben. Ist es jetzt, dass es das zweite ist? Aber ich habe zum Beispiel auch das dritte Preseason-Game gesehen. Manche Teams haben gar keine Starter gespielt, manche haben noch Starter gespielt. Also ich weiß gar nicht so, was jetzt so genau so die Norm ist.
Also ich würde sagen, es verändert sich immer. Was bei uns der Fall war, würde ich sagen, dass in P1, also Preseason-Game 1, erstes Quarter, haben manche Starter gespielt, würde ich sagen. Bis auf die so Big-Ticket-Guys. Und dann Rest des Spiels war der Rest des Rosters durchgemischt.
Hat CJ gespielt?
P1 nicht. P1 nicht, nee. Ja, aber auch unser Starting-Tailand Schulz hat nicht gespielt, glaube ich. Auch ehemaliger Cowboy, ja?
Normal, Alter. Weißt du, was krass ist? Story über Schulz. Er war nicht mehr mit mir da, aber der war... Als er reingekommen ist, shit, Alter, der war Bottom of the Roster, Mann, Alter. Der war Dritter, der war ja noch mit Witten da. Witten war da, mein Buddy Swaim und dann, wie heißt der andere von Oklahoma? Wie heißt denn der? Ich weiß gar nicht, aber er war, glaube ich, vierter Tight End, Mann. Mhm. Was schauen die jetzt an, Alter?
Also, Baller.
Ist Stanford, Baller, Junge, ist krasser Receiver, Mann.
Ja, nee, Mann, aber im P2 waren dann Starter, erste Halbzeit und zweite Halbzeit, Rest des Rosters durchgemischt und dann P3 war klar, Young Guys und Rest des Rosters.
Was hältst denn du von diesem ganzen, weil wenn ich es mit den Cowboys zum Beispiel vergleiche, Starters haben gar nicht gespielt. Was hältst du davon? Weil mir persönlich gefällt es nicht. Ich denke, du brauchst Raps, du brauchst Live-Raps, weil Training ist eine Sache, Aber in einem Game ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und ich denke, also wenn die ready für die Saison sein willst, denke ich, brauchst du ein paar Reps.
Ja, ich appreciate die Joint Practices. Joint Practices sind cool, gegen andere Mannschaften zu trainieren. Die Simulation von dieser Competitiveness ist da ein bisschen andere, ein anderer Look und sowas. Das ist sehr cool. Aber allein vom Mindset und von der Routine und von dem Zeitablauf und wie sich dein Körper anfühlt und sowas.
Genau.
Habe ich mich immer besser vorbereitet gefühlt auf Woche 1 nach einer Preseason, wo ich wirklich auch gespielt habe.
Ja, ja.
Ich habe einmal die Chance gehabt, da bei den Raiders im zweiten Jahr, glaube ich, wo ich das dritte Preseason-Game komplett gesessen habe. Und das hat mir nicht gefallen, sage ich dir ehrlich.
Ich war auch einmal in der Situation und es ist einfach nicht. Gib mir wenigstens ein paar Raps, so weißt du, dass ich einfach das.
Ja, es muss nicht das ganze Spiel sein, aber dann lass mich in einen Quarter oder sowas, damit ich da die Routine.
In der Routine bleibe, genau. Ja, absolut. Okay. Also sag mal so mindsetmäßig, okay, du hast gesagt, New Guys oder Bubble Guys, was auch immer, drittes Game wird euers sein.
Ja.
Was war da dein Mindset, in das Spiel reinzugehen? Also war es so ein Denken, ich muss jetzt alles geben oder ich muss, weißt du, du kennst es, wenn Leute das überdenken auf einmal so. Ich werde das Roster machen, based on was ich in diesem Game mache.
Ja.
Und so du vergisst so, was du die letzten 4 bis 5 Wochen davor, die Arbeit, die du reingesteckt hast, weißt du?
Und dieses Überdenken und dieses Doing too much ist genau mein Ding gewesen. Aber da war dieses Jahr wirklich tatsächlich dann der Switch, der umgefallen ist, wo ich in das Spiel reingegangen bin und einfach gedacht habe, hey, du spielst einfach dein Spiel. Machst genau
do what das, you've been
was
doing.
Das, was du bis jetzt gemacht hast.
Genau.
Du executest, keine Ahnung, wenn die einen Pass callen, dann fängst du den Ball und machst dein Ding. Wenn die einen Run callen, dann machst du einen Block und fertig. Und es muss nicht mehr und nicht weniger sein. Nur weil es jetzt das dritte Preseason-Game ist, am Ende des Tages entscheidet ja dein gesamter Body of Work darüber, ob du den Roster packst oder nicht. Und auch wenn du, keine Ahnung, jetzt, wenn du zu viel willst, wenn du so, die sagen immer, lass das Spiel zu dir kommen. Das finde ich immer das richtige Mindset.
Du forcierst irgendwelche
Ehrsachen. Forcierst es nicht so krass, mach irgendeine Technik, die du noch nie im Training gemacht hast, und mach genau das, was du die ganzen letzten Wochen trainiert hast. Und dann bist du im besten Spot.
Ja. Okay, also zurückblicken, wie ist das Game gelaufen? Du warst auf dem Statsheet, wir haben gesehen, 2 nice catches to the flat. Ganz kurz dazu, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast auf NFL Deutschland. Die haben dieses gepostet und dann die Caption irgendwie, 2 catches, bla bla bla. Und wie er sich danach immer gleich feiert. Und ich so, ich weiß nicht, ob das Feiern war oder war das so, shit, der erste Guy hat mich getackelt. Das war eher ein Frustrationsding. Und die so, boah, wie er sich gleich danach immer feiert.
Yeah.
Ey, 5-yard-out-route, let's go!
Oh, Hammer, Mann, wow!
Ey, so funny, Alter.
Shoutout NFL Deutschland.
Shoutout, Alter. Der war gut.
Nee, Mann, also die haben das für das dritte Preseason-Game, die haben unsere Quarterback-Coaches das Spiel callen lassen.
Ja, okay.
Also unser OC hat das Spiel gar nicht gecallt. Das heißt, ich war mir im Vorhinein gar nicht sicher, jetzt wie genau ich eingesetzt werde oder
ganz,
nicht.
Ganz kurz, wer war deine Connection? Ist es der OC, der ehemalige Patriots-Coach?
Mhm. Ja, okay, alles klar. Nick Cayley und Jerry Schaplinski ist auch ehemaliger Patriot-Guy, der ist einer von den Quarterback-Coaches.
Okay, gotcha.
Und wir sind ins Spiel reingegangen. Ich war mir nicht genau sicher, weil es eben andere Playcaller waren, wie sehr ich eingesetzt werde oder sowas, aber es hat sich dann wie ein normales Spiel angefühlt. Wir haben ein paar Quarterback-Keeper gecallt mit mir auf dem Feld, Fullback to the Flat. Die Jungs haben mir den Ball zugeworfen. Wie gesagt, ich habe diesem Trainingslager und Preseason, also OTAs und sowas, glaube ich, mehr Bälle gefangen als in meiner Karriere bis jetzt. Weißt du, das heißt, es war jetzt nichts Besonderes für uns in dem Sinn. Nein, aber es war dann mehr so, weißt du, wenn du dann im Game deinen ersten Ball bekommst, dann ist es manchmal noch so, da passiert alles noch ein bisschen langsam. Weißt du, also ich hab den Ball gefangen, turn around, so, such, wer mich tackelt, hab niemand gesehen, denke, ich bin frei, renn und spür dann, wie sich halt jemand hinten an meine Hüfte dranhängt.
Mhm.
Und wollte den noch so ein bisschen wegdrücken, ja, aber ich hätte mich einfach nach vorne schmeißen sollen, weil ich wollte dieses First Down holen.
Der First Down, ja,
aber dann, keine Ahnung, der hat mich irgendwie nach 8 Yards oder sowas down gecallt. Das heißt, da war ich ein bisschen sauer, dass ich mich hab catchen lassen. Und dann beim zweiten war es ich mit einem, glaube ich, Cornerback oder sowas, one-on-one, Und hab dann irgendwie, mein Kopf hat mir gesagt, gib ihm einen Shake und gib ihm dann einen Stiffarm.
Ja.
Und der Quarterback hat natürlich einfach meine Beine rausgeschossen.
Hat er.
Low.
Muss man ihm geben.
Guter Tackle, muss man ihm geben. Weißt du, ich meine, aber so in dem Moment, wo ich so meinen Stiffarm anbringen will und ich sehe, er geht tief, da denkst du dann so, fuck, ich hätte springen sollen.
Ich so, hab's gesehen. Ich hab mir das ein paar Mal angeguckt. Ich so, Digga, ich glaube, da war eine Opportunity, rüber zu springen.
Weil deine Coaches sagen dir immer so, ja, wir hurdle nicht. So, weißt du, mein, gib ihm Stiffarm und lauf durch und sowas. Aber das wäre so, glaube ich, die Opportunity gewesen für einen nice Hurdle und First Down holen.
Ja, Mann, Game on.
Das heißt, deswegen war ich ein bisschen sauer. Und dann tatsächlich haben wir dann in der zweiten Hälfte, hatte ich nochmal eine Opportunity in der Red Zone. Der Playcaller hatte mir vor dem Spiel, der ehemalige Fullback selber, hat mir vor dem Spiel gesagt, so, hey, wenn wir in der Red Zone sind, ich versuche dir eine Opportunity zu geben.
Nice.
So,
aber schau mal, da siehst du auch schon, Mann, dass die alle in deiner Krone sind, Mann. Die wollen Jakob im Team haben, Mann. Also, hey, I'm gonna give you the ball, okay? Are you ready?
Nee, Mann, aber das war dann leider das dritte Mal, dass wir den Spielzug gecallt haben und da hat die Defense die haben den dann gecovert. Aber okay. War ein guter Touchdown zu einem undrafted Wide Receiver. Das heißt, ich war happy für den, Mann. D-Jack hat das Ding gefangen.
Wer hat da Quarterback gespielt?
Ein stabiler Tag. Am Ende war es Keaton. Keaton Slovis. Am Anfang hat Mertz gezockt.
Okay, okay. Ja. Nice.
Ja, das heißt, aber wie gesagt, wie jeder Mannschaftsteil hier tatsächlich. Klar, CJ ist der gesetzte Starter, aber die Jungs da dahinter haben echt, fand ich, eine richtig gute Preseason gespielt. Alle, ja. Ob das jetzt Mills war, Slovis oder Mertz, haben die Jungs immer Gas gegeben.
Weißt du, wer es jetzt im Endeffekt QB2 geworden ist?
Boah, ich weiß noch gar nichts.
Weißt
also,
du nicht? Okay.
Ich hab jetzt meine Roster-Transaction hier erstmal überstanden. Ich habe auch den ganzen Vormittag, saß ich hier zu Hause und habe gehofft, dass mein Handy nicht klingelt.
Ja, erzähl mal ganz kurz. Nimm uns mal in die letzten paar Tage mit rein nach dem Preseason-Game und einfach, wie das aussieht.
Ja, das sind so diese Tage der Ungewissheit. Mhm. Das ist, glaube ich, so einer der komischsten Phasen in der NFL-Season ist, nämlich nachdem du dieses dritte Preseason-Game spielst, das Spiel ist vorbei, dann Sonntag Players Day Off, das heißt, da fängt es meistens aber schon an, dass die anfangen, Jungs langsam aber sicher so gehen zu lassen. Mhm. Das heißt, du hoffst auf jeden Fall, dass am Sonntag dein Handy nicht klingelt.
Ja, du warst sehr offensichtlich, dass du gehen musstest. Weißt du, wenn es ein bisschen länger dauert, dann war es, du warst dann so Kippe. So.
Ja, aber wenn Sonntag das Handy klingelt, so, dann ist scheiße. Das heißt, Sonntag, ich bin auch Sonntag nicht in die Facility gegangen, so, ich habe hier mit dem Baby gechillt.
Nice. Aber wie war Sonntag? War schon Nervosität so ein bisschen da oder whatever?
Ja, ich glaube, ich hab eher so verdrängt. Da ist man in den Café gegangen, wir sind im Park rumgelaufen und sowas.
So ist gut. So habe ich auch immer gemacht.
Überhaupt nicht an Football gedacht.
Ich habe immer versucht, abzulenken, irgendwas abzulenken, zu finden.
Montag hatten wir Teammeeting und Practice, ein kleines.
Wie viele Jungs waren dann noch übrig, weißt du? Also da waren dann schon ein paar weg, ne?
Ich weiß es nicht. Da waren ein paar weg, aber nicht viele.
Okay.
Also da waren wirklich nur zwei, drei Jungs waren da vielleicht weg, glaube ich schon.
Okay.
Und wir haben da ein Practice gehabt, was mehr, eigentlich sehr schlau, war mehr für die Jungs, die nicht gespielt hatten. Also für die ganzen Starter und sowas.
Ja, ja, ja.
Weil ich sage dir ehrlich, ich glaube, jeder, der gespielt hat, Körper war richtig minus. Also ich weiß nicht, ob du das Statsheet mal angeschaut hast. Wir haben in dem gesamten Preseason-Game nicht einmal gepuntet.
Oh,
das heißt,
shoot.
wir hatten, glaube ich, und ich weiß nicht die komplette finale Snap-Zahl am Ende, aber wir hatten im Anfang vom vierten Quarter hatten wir, glaube ich, schon 70 Plays gespielt in der Offense.
Was?
Und vielleicht 18 Snaps Defense.
Boah.
Das war wild.
Crazy. Weißt du, wie viele Spielzüge du gespielt hattest?
Nee, ich weiß gar nicht.
Damn, alles krass.
So an die 20 vielleicht.
Ach, stell dir mal vor, du bist auf Defense und versuchst das Roster zu schaffen in dem letzten Game. So, halten sie dich vom Feld runter.
Tough, aber tatsächlich auch, also die Jungs in der Defense haben halt gehupt. Also wir hatten einige Jungs, wir haben einen Niger-Boy auf dem International-Spot, der sich wieder mal ein TFL geholt hat. Ja.
Ja?
Shout out Gigi.
Hey. Nice.
Ja, Mann, das heißt, die Jungs hatten Picks, die hatten Sacks und sowas. Also, die haben gegessen, aber die hatten halt nicht viele Opportunities.
Okay.
Ja. Nee, aber dann Montag das Practice gemacht, Coach hat sich bei allen bedankt und sowas. Nico Collins, Shout out Nico, hat Foodtrucks geholt für
krass,
alle.
Mann, nice.
Ja, Mann, das heißt, danach noch gut gegessen und sowas und nach Hause. Und dann wieder Verdrängen-Modus angeschaltet, Ablenkungsmodus.
Digga, ich fühle es so krass, Mann, Alter. Weil das ist echt, das war nicht fun, Mann. Dieser Tag, wo so dieser Final Roster Cut Day und du versuchst. Ich habe auch echt immer die Facility so vermieden. Ich bin gar nicht hin. Ich habe spazieren gegangen oder in die Stadt.
Wenn ihr mich
cutten
wollt, dann müsst ihr mich finden.
Ja, ihr müsst mich finden oder Handy lautlos, alles.
So, ups, ich hab's nicht gesehen. Ich denke, ihr müsst mich behalten. Sorry.
Oh shit. Aber erzähl, okay. Ja, leider Gottes, wie gesagt, der Anruf ist gekommen. Wie ist das gelaufen und das Interview mit dem?
Wir waren heute Morgen frühstücken und sowas. Ich hatte auch morgens keine Nachricht, kein nichts. Und dann kurz vor dem Mittagessen habe ich nochmal kurz Handy gecheckt und dann ist da gerade eine SMS gekommen.
Das war auch nur Text tatsächlich, okay.
Ja, aber war nur Text so, hey, komm bitte bis um 12 Uhr vorbei, triff uns da und da und sowas. Mhm. Und ja, man dann direkt ins Gespräch.
Erzähl kurz, da einfach so, okay, der Text kommt durch, was war da die ersten Gedanken?
Die ersten Gedanken waren, okay, also released werde ich auf jeden Fall, also das war mir klar, aber dann war es so, okay, wie nehme ich diese Message jetzt wahr? Es ist mehr so ein, okay,
es ist sehr laid back als Text so nur, weißt du? Du weißt es, okay, die würden mich, wenn sie wirklich mit mir Breakup machen wollen, dann würden sie mir wahrscheinlich wenigstens die Ehre geben, mich anzurufen und das ordentlich zu machen.
Ja,
das habe ich auch so das Gefühl.
Ja. Auch so diese, dass es mit einer bestimmten Uhrzeit verknüpft war und sowas, weil oft, also ich, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich released wurde, das heißt, ich kannte es, normalerweise packen die Jungs, die gerne in Practice Squad vielleicht setzen würden, die in so ein separates Zimmer, tun die dann so alle gleichzeitig vor einer bestimmten Uhrzeit releasen, damit du
wieder zurückgesigned
werden kannst am nächsten Tag, bevor
Training losgeht. Die haben es dir schon gesagt.
Das heißt, wie gesagt, also Papier ist noch nicht trocken, wir werden sehen, was morgen bringt, aber zumindest die Indikatoren für mich waren da und wie gesagt, ich habe mit den Coaches geredet, waren alle super positiv, super gutes Feedback.
Ja, und mit wem hast du mit DeMeco geredet?
Ja, yeah, DeMeco und der GM Casario kam natürlich, die kamen direkt ins Zimmer, so hey, das ist der Plan, das ist, was wir sehen, das ist unser Review von deiner Leistung und sowas und wir wollen es nur hundertprozentig kommuniziert haben zu dir, was der Plan ist. Wir sagen deinem Agent dasselbe, sind wir auf derselben Page, irgendwelche Fragen, boom, boom, boom. Okay. Also die waren sehr, sehr, sehr klar mit...
Krass. Lass mich, okay. Und es ist nicht, also wir haben von Practice Squad geredet, oder? Haben sie gesagt, ja? Weil ein Buddy von mir, der war in einer ähnlichen Position, Linebacker, Special Teams Guy, und der wurde auch immer released am Ende, aber der wurde danach, zwei Tage später wurde er mal auf das Active Roster zurückgesigned, weil da auch irgendwie so Roster Moves, ähnlicher Grund wegen, wenn wir jemand anderen releasen würden, der wird wahrscheinlich geclaimed, du bist gewestet, du wirst nicht geclaimed, aber wir signen dich danach wieder auf 53 irgendwie. Ich habe das nie ganz verstanden, genau was da so der Grund dafür war. Und natürlich, die sparen sich auch ein bisschen Kohle, weil dein Vertrag nicht garantiert ist.
Garantiert ist, exactly. Das ist Business, aber es ist halt ein Teil davon. Aber für mich ist die Upside von der Opportunity, hier dabei zu sein, einfach riesig, weiß ich meine. Und ich habe da Bock drauf. Das heißt, ich hoffe, das klappt alles und geht morgen durch alles. Aber danach mit OC geredet, mit Positionscoach geredet, Special Team Coach und sowas. Und, das heißt, war in... gutes Ende, wie sagen wir es, lachendes Auge, weinendes Auge, also das bestmögliche Ende zu dem Fakt, dass du released wurdest, ist
yeah,
ich, was
absolut.
Ich heute hatte.
Hundertprozentig, Mann. Alter, ich muss mir ganz kurz den Schedule jetzt angucken. Muss mal einen Drive nach da unten machen. At Ravens, okay, at Seahawks. No. Ist das das? Damn.
Ich weiß
Niners.
Nicht, was das erste Homegame ist.
Niners.
Wir spielen gegen deine Jungs.
Das ist am 26. Oktober, Mann. Sheesh.
Yeah, come also, on, baby.
Krass, Mann, Alter. Nee, Digga, ich bin hyped, Mann. Natürlich, ja, wie gesagt, nicht das ultimative Ziel, aber ich denke, das ist sehr, sehr nah dran. Vor allem, wie das Practice Squad jetzt gehandhabt wird, dass du, wie oft kannst du elevated werden? Zwei, dreimal? Ich weiß gar nicht.
Also wie oft kannst du aktiviert werden?
Aktiviert dreimal. Werden, genau.
Ja, dreimal.
Genau, also das alleine ist schon big time und nee, ist krass, Mann. Love it, love it, love it. Ja, dann waren es die, was war jetzt der Grind? Das waren jetzt 5 oder 6 Wochen.
Ja.
Das war es doch schon wert, Mann, Alter.
Diese, 6 Wochen war es auf jeden Fall.
Also im Revue, wenn du es im Revue passieren lässt, wie krass war denn der Grind auf einer Scale von 1 to 10?
Ah, Bro, es war, also, es war schon heftig.
Der Grind war schon real.
Es sind am Ende des Tages sind es 20 Trainings, 21 Trainings oder sowas mit dem Dreh. Ja. Also es ist nicht mehr so viel, wie es früher mal war und sowas, aber das ist schon echt, du musst schon.
Ja, die Tage sind schon lang, Mann.
Ja, mental und körperlich ist es, glaube ich, nicht viel, was so viel von dir abverlangt, wie so ein Trainingslager, Mann.
Awesome. Ja, ist echt so. Aber krass, okay, also heute Dienstag, hoffentlich, das Ding geht morgen durch oder Donnerstag?
Morgen
wird es durchgehen. Also bei der Zeit, wenn der Podcast droppt, dürften wir die News haben. Okay, krass. Das war es eigentlich vom Update. Bleiben wir noch ein bisschen NFL-Topics einsteigen.
Around the NFL League. Also es gibt ja allgemein um die NFL gerade viele News, Roster-Cuts. Ihr verfolgt das Ganze wahrscheinlich genauer als ich zurzeit gerade noch oder Marc. Ist auch schwer, da den ganzen News hinter gerecht zu werden, die jetzt wahrscheinlich über die nächsten 24 Stunden hier passieren werden. Ich hatte eine Sache rausgesucht, die war ein bisschen eine spannende. Hast du den Rookie von den Tampa Bay Bucks gesehen, Digga?
Ja. Defensive Tackle. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der Riese, der so 400 plus Pfund.
450 Pounds. Warte, pass auf, wir haben hier
Ich habe sein College-Tape gesehen, tatsächlich. Ey, der Junge kann, dafür, dass der so riesig war, der konnte sich echt bewegen eigentlich.
Ja, kannst du es sehen auf deinem Screen?
6'5", 449.
449, Bro. Wie viel ist das in Kilo ungefähr?
Lass mich ganz kurz die
200
Matte
Kilo bestimmt, ne?
440 ist 200, also ja. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er durfte ja gar nicht mittrainieren tatsächlich, weil die Bucks irgendwie einen Plan für ihn hatten, so hey, du musst eine gewisse Anzahl an Pfunden verlieren, bevor wir dich sicher für safe ist, dass du trainieren darfst. Und ich glaube, er war bei fast 30 Pfund. Er hatte schon 30 verloren, aber trotzdem, er hatte bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt wurde er released, er hatte noch nicht eine Trainingseinheit absolviert mit den Bucks. Ich bin mir sicher, die haben einen Plan für den. Weißt du, du holst ihn nicht rein, du weißt, dass er ein Projekt ist, dass das ein Ding, ein Long-Term-Investment sein wird. Ich bin mir sicher, wir werden eine ähnliche News wie bei dir hören, dass er auf dem Practice-Squad landet und dann wahrscheinlich weiter einfach das Ding macht. Ich bin mir sicher, die wollen den auf unter 400 haben.
Ja, also das ist nämlich genau das, wo ich einsteigen wollte. Das ist eine Sache, die ich jetzt in der NFL auch so ein bisschen mal mitgekriegt habe bei einem anderen Teamkollegen. Ich will jetzt natürlich keinen Namen sagen und sowas, aber ich weiß nicht, ob es eine Regel ist oder ob das einfach so eine Handhabung ist, dass die niemanden trainieren lassen, der, glaube ich, über 400 irgendwas Pfund ist. Also sind, glaube ich, so 410 oder sowas Pfund, wo die so sagen, so, okay, das ist der Cutoff. Und der Grund, warum, das ist ganz krass, also ich habe auf Twitter immer mal wieder diese Clips gesehen, wo Leute Videos gepostet hatten von dem Kollege, wie er beim Training zuschauen muss und sowas. Das war der hier, warte mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es sehen kann. Kannst du es sehen? Das war hier der Kollege beim Training, weißt du, mein traurig mit dem Ski.
Oh mein Gott.
Der Rest der Mannschaft, weißt du, man muss da zuschauen, Bro. Weil es gibt schon nichts Räudigeres, als wenn du bei einem Football-Training bist und nur zuschauen darfst. Weißt du, man, das ist schon echt richtig eklig, das Gefühl. Sorry, warte mal. Oh, das ist immer noch, der Video ist noch playing. Alright, there we go. Okay. Worauf ich hinaus wollte, ist so, okay, wem gibst du die Responsibility mehr dafür? Glaubst du, er hätte sozusagen in der Offseason schon mehr Gewicht verloren müssen oder am College, weißt du, weil das bahnt sich ja, so, es passiert nicht über Nacht, weißt du, ich meine, so für die Opportunity. Und Bro, ich bin der Erste, der sagen würde, Gewicht verlieren ist übertrieben eklig. Ich hasse es, so Gewicht verlieren zu müssen. Weißt du, ich meine, weil dann Kalorien runterfahren und so.
Ich glaube, umso schwerer du bist, umso einfacher ist es, wenigstens am Anfang. Viel die ist ja so. 10
Kilo?
Ersten 10 dürfte ich. Da ist ja sehr viel Wassergewicht drin und so. Ja. Geht das, nimm das raus. Aber ja, nee, zu deiner Frage, wer die Verantwortung hat, wahrscheinlich sein Agent. Ich meine, sein Agent muss natürlich die Regeln wissen. Die NFL, wenn diese Regel wirklich besteht, hey, du darfst über 400 Pfund, darfst du nicht mittrainieren. Wenn du fängst mit ihm an zu arbeiten, wahrscheinlich während der College-Saison noch, und du weißt, hey, du musst 50 Pfund verlieren, bevor du in der NFL spielen darfst, und dann nicht schon anzufangen, diesen Prozess, ich glaube, da haben sie ein bisschen
Irgendjemand hat geschlafen.
Ja.
Weil das ist, was mir eingefallen ist. Weil der Kollege war schon fatal Übergröße, würde ich sagen, am College, ja, und hat aber seine Plays gemacht. Das ist ein Grund, warum der die NFL-Opportunity bekommen hat. Aber ich glaube, heutzutage haben viele Jungs ja schon Agent am College, da hätte irgendwann jemand anfangen sollen, mal daran zu arbeiten, hey, Bro, wenn es in die NFL gehen soll, dann lass zumindest auf 400 Kilo oder sowas versuchen, runterzukommen.
400?
Aber den da zu behalten, Mann. 400 ist auch nass, aber als so ein Nose-Tackle kann ich mir schon vorstellen, weißt du, in so einem 3-4-System, Vince Wilfork-Style oder sowas.
Ja, aber selbst du überlegst dir der krasseste, wie heißt der, Vita Vea von Bucks, Riesenviech, Maschine. Ja. Der EO ist 3,50, Mann. Und ich habe den in Real Life gesehen, Alter. Er ist übermenschlich, Mann. Yeah. Und dann 4,50? Es ist ganz ehrlich, für mich ist es ein Wunder, dass er überhaupt so athletisch und sich überhaupt bewegen kann und Plays gemacht hat mit dem Gewicht. Also, der Typ ist wahrscheinlich krass, Alter, wenn er 100 Pfund verliert.
Wenn er 100 Pfund verliert, überleg mal, wie explosiv der werden würde bei 3,50.
Absolut.
Das ist crazy. Mhm. Crazy.
Und ich denke, das ist auch, was die Bucks ein bisschen in ihm sehen. Ja. Weißt du, die sehen das so als ein Projekt an, so, ey, wenn wir den wirklich eine komplette Season behalten und der weiterhin diesen Schuh runterfährt, diese Diät und dieses Workout-Routine, auf die wir ihm haben. Ja. Ah, du weißt nicht, was passiert nächstes Jahr. Auf einmal ist er unter 3,80, was weiß ich, vielleicht sogar 3,50 und boom.
Ja. Eine Sache, die ich noch gesehen habe, ist, er ist aus Tampa Bay und ist ja in Tampa Bay.
Okay.
Glaubst du, das ist eher Plus oder Minus?
Wahrscheinlich eher Minus, Mann. Weil warum? Das ist back home, das ist mit seinen Leuten, die ihn natürlich auch auf dem Weg begleitet haben, so big zu werden. Verstehst du? Da ist wahrscheinlich nicht das gesündeste Essen.
Niemand hat
das
ganze Essen gekocht.
Ja, genau. Also die Influence ist wahrscheinlich nicht die beste dort. aber hoffentlich kriegt er die Kurve. Weil ich glaube, der junge Talent, weißt du, aber der muss halt einfach, ich glaube, der braucht einfach die richtige Guidance.
Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Dann die andere News, wo ich hier reingehen wollte, Marc. Ich muss mich aufsetzen dafür. mein Game-Changer-Shirt gerade biegen. Okay.
Ich auch, Mann.
Unsere Podcast-Rivalen hier in den USA haben nämlich einen kleinen Stunt abgezogen, wo ich mir gedacht habe, hey, lass uns auch mal daran orientieren. Wie können wir an den anknüpfen? Ja? Und wie können wir den noch überschreiten? Dein Mädchen, Taylor Swift, war zu Gast beim New Heights Podcast mit Jason und Travis Kelce. Mhm. 18 Millionen Aufrufe nach 4 Tagen auf YouTube.
Irre, Mann. Und ich muss an dieser Stelle ganz kurz sagen, oder lese kurz die Stats vor. Dann mal.
Ja, als Vergleich, die Super Bowl Highlights vom letzten Super Bowl von der NFL sind seit 6 Monaten online und haben nur 11 Millionen Aufrufe. Zweitmeiste Views, glaube ich, insgesamt von einem Podcast. Komplett durchgegangen. Die ganz Amerika hat drüber geredet. Die hat ist wirklich ein tiefgründiges Interview gegeben, ihr neues Album da angekündigt und sowas. Mhm. Was ist unsere Antwort?
Digga, erstmal muss ich dazu ganz offen und ehrlich sagen, ich habe mir das Ding auch angeguckt. Weil, ganz ehrlich, Taylor Swift, Hater or Lover, sie ist schon, sie ist krass, Mann. Sie ist einfach, sie ist einfach super authentisch, ganz ehrlich. Und das ist das erste Mal, dass sie so einen Podcast gemacht hat. Das allererste Mal. Weißt du, wie krass sie ist, dass sie eine Billionärin ist und Taylor Swift, alles, was sie macht, ist Musik. Alles, was sie anfasst, wird zu Gold. Aber sie hat keine eigene Marke, sie hat keine Endorsements, sie macht keine Werbung, sie macht nichts. Alles, was sie macht,
kein
ist Make-up, Musik.
Kein Make-up. Keine
und alle, ich schwör's, jede Linie, die sie machen würde, würde durch die Decke gehen. Weil ihre Fanbase ist absoluter Irrsinn. Diese Swifties, Mann, das ist wahrscheinlich die stärkste Force auf dieser Welt. Aber ich sag's dir, aber sie macht das nicht, weil sie einfach echt authentisch ist. Sie sagt, ich möchte Musik machen, das ist, was ich möchte. Ich möchte meinen Fans eine krasse Show bieten. Also ich habe riesen Respekt vor ihr, ganz ehrlich. Ja. Was auch krass ist, ich mache schon wieder zu unserem Topic, was wir vor ein paar Wochen geredet haben, ich mache gerade eben schon wieder Social Media Break. Also ich habe mein Instagram nicht, aber meine Frau hat mir gerade erzählt, anscheinend hat der einen Ring drauf gesteckt.
Ja, die sind engaged.
Sie hat mir das gerade erzählt anscheinend und auch zu diesem Punkt.
Ich war
mir
noch nicht sicher, ob das Fake News war oder nicht, aber ich habe das Bild gesehen auf Instagram.
Und die hatte auch was, die hatte das vor einer halben Stunde gepostet und das Ding hatte irgendwie 5 Millionen Likes. Also zu ihrem Punkt, krasser Move bei den Kelce-Bros, Alter, sie endlich da reinzukriegen und das hat ihren Podcast, Alter, was hat das ihnen einen Boost gegeben? Ich habe, glaube ich, gesehen, die hatten... Ein Stat war, dass sie in den letzten 30 Tagen die Instagram-Seite ihres Podcasts hatte irgendwie 2000 neue Follower. In den paar Tagen leading up zu dem Interview über 300.000 Followers. Also Taylor Swift ist ein absoluter Cheatcode. Also, nee, war krass, Alter.
Oh, aber pass auf, wo wir gerade bei sind. Ich habe hier noch einen Seitenfakt dazu. Bevor ich dich frage, was wir natürlich als Antwort machen. Hier. Anscheinend sind die ins Guinness World Record Book for Most Concurrent Podcast Views auf YouTube eingegangen mit dem Podcast. 1,3 Millionen. Also das heißt, Leute, die dieses Ding komplett, glaube ich, angehört haben. Oder was heißt Concurrent?
Concurrent. Ich dachte, das ist gleich. Yeah. Also da waren 1,3 Millionen Leute gleichzeitig drin und haben das angehört.
Krass.
Weißt du, was auch so überfaszinierend über sie ist? Sie macht immer so Easter Eggs. Hast du das schon mal von gehört? So in ihre Musik oder wie sie redet, die haut da so Stichwörter rein und die bedeuten irgendwas. Und das ist so ihr Ding. Und sie hat anscheinend, wenn du den Podcast dir anhörst, und ich habe da so ein paar TikToks drüber gesehen, die hat da angekündigt, und das ist so gerade die Conspiracy, dass sie Super Bowl 60 die Halftime-Show machen wird. Mhm. Weil sie hat mehrere Male die Zahl 47 erwähnt. 47 war die 47. Show ihrer Eras-Tour, war in Santa Clara, California, wo der Super Bowl dieses Jahr ist. Und dann irgendwie hat sie ein paar Mal 60 erwähnt, was natürlich Super Bowl 60 ist dieses Jahr. Ich schwör's dir, Alter, die baut da solche Dinge ein. So. Es ist schon crazy, Mann. Taylor Swift. Aber ja, jetzt stellt sich die Frage, wen holen wir hier rein? Der dieselbe Power wie Taylor Swift hat und uns zur Decke oder zum Mond katapultiert.
Gibt es irgendjemanden in Deutschland, der Kandidat
ist? Wer ist der Equivalent für Taylor Swift in Deutschland?
Der Dude. Shirin David.
Ja?
Helene Fischer. Na,
ich weiß, ich glaube, das existiert nicht.
Ich überlege gerade. Die größte deutsche, wer waren so die größten deutschen Artists, als du noch in Deutschland Musik gehört hast? Bei mir war es so, Monroe war damals so von Making the Band oder wie das hieß, diese Popstars hieß Popstars, es doch auf ProSieben.
Wer ist denn da? Monroe, ich weiß gar nicht, Mann, wer ist denn da groß? No Angels waren, ja. Wer ist denn da auch, also jetzt, ich denke jetzt frauenmäßig in der Musik. Wie heißen diese Brunette? Die war auch von so einer Sing-Sing-Show. Ah, die hat dann auch den European Song Contest gewonnen.
Lena Meyer-Landrut.
Ja, genau sie. Ja. Und ich glaube, sie macht auch noch Musik. Die macht auch noch gute Musik, ne?
Bro, aber ich glaube allein schon, dass wir gerade so lange darüber nachdenken mussten.
Aber ich bin auch aus dem Ding raus. Ich bin auch aus dem deutschen Musikszene ein bisschen raus. Aber ich bin mir sicher, wir finden da jemanden.
Lass uns mal auf Game Changers ein paar Kommentare da, wer die deutsche Taylor Swift ist. Ja. Damit wir uns dran setzen können, die deutsche Taylor Swift hier einzuladen. Mhm. Das wäre echt appreciated, den Advice.
Ja, ja.
Clearly, wir kennen uns mit Shit von
aber
vorgestern.
Ich glaube, was wir davon lernen können, ist einfach, dass so ein bisschen Female Power in der Folge wäre gar nicht schlecht. Die Folge mit seiner Frau, mit Kylie Kelce, hat auch super, super angekommen. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht auch mal unsere Frauen reinholen und da ein bisschen Background
ist allgemein geben. Ist es allgemein aber auch ein Trend, glaubst du, dass zurzeit so, ich glaube, Frauen pushen schon, glaube ich, mehr in so Fan-Geschichten rein. Weil es waren ja traditionell waren so Nerd-Sachen und alles, was so ein bisschen so speziell ist. Mhm. Männer-Sachen, yeah. Football-Fan sein, keine Ahnung, Comic-Book-Leser,
Anime.
Comic-Book
Alter,
Marvel,
weißt du,
Anime.
Das ist crazy. Aha.
Und auf einmal
versuchen unsere Zeuge zu übernehmen. Was soll? Nein, Spaß beiseite.
Aber ist es die Future? Ich weiß nicht. Vielleicht in der deutschen Football-Community habe ich bis jetzt auch sehr, sehr viele Mädels gesehen. Mhm. Es gibt natürlich auch viele Coaches mittlerweile und sowas. Also ist es so ein bisschen der Trend?
Ich kann das sehen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man sieht es einfach mehr und mehr. Ich glaube, das breitet sich einfach ein bisschen aus, wird alle. Und im Endeffekt ist es ja auch gut, das zu sehen, ja. Weißt du, dafür für unseren Sport und einfach fürs Allgemeine, für das du ein bisschen Female Power mit drin hast. Also ich finde das gar nicht verkehrt.
Nein. Yes, sir. Aber Taylor Swift hat es angefangen. Wir danken Taylor Swift dafür, dass sie, dass sie die Gender Barriers durchbricht. Mark ist natürlich sehr gespannt auf ihre Performance beim nächsten Super Bowl. Mhm.
Ich sag's dir ganz kurz. Also sie redet echt so. Sie redet Coverage, ja. Sie redet Situational Ball.
She's all in.
Nee, ich sag's dir, Mann. Ja, sie spielt nicht, Mann. Und das Krasse ist, vor einem Jahr wusste sie gar nichts. Sie wusste nicht, wo links und rechts ist auf dem Footballfeld. So, weißt du, was überhaupt das Ziel von dem Game ist. Und jetzt ist sie echt tief drin und ich finde es echt geil. Und ich so, okay, let's go. Weißt du?
Wow, das heißt, wenn Taylor Swift Football verstehen kannst, dann kannst du es auch. Es gibt keine Ausreden, Mann.
So ist richtig, Mann.
Oh, shoot. Bro, ich hatte noch so ein Ding. Und zwar, ich habe einen neuen Helm.
Ja?
Ich habe einen neuen Helm, ja. Ich habe zwar auch wieder ein paar Narben auf meiner Stirn, von wo ich Leute zu hart gehittet habe, aber ich habe einen neuen Helm. Und diese neuen Helme, das sind die brandneuen Riddell-Helme, sind so gut, dass die besser performen als die Guardian Cap. Das heißt,
ach, krass.
Wer nicht ganz komplett in der Materie drin ist, in der NFL kamen über die letzten Jahre sogenannte Guardian Caps auf. Das sind wie Tampons, die du auf deinen Helm draufsetzt, die sozusagen ein bisschen von dem Kontakt mit einem anderen Spieler wegnehmen. Ja, das heißt, die haben Studien gemacht, haben gesehen, hey, das reduziert die Kräfte, die auf deinen Kopf einwirken beim Kontakt. Und besonders bei Guardian Cap zu Guardian Cap Kontakt hast du irgendwie 50% Reduktion dann gehabt. Mhm. Das heißt, die haben die Guardian Caps mandatory gemacht für alle Trainingseinheiten und optional für die Spiele während der Saison. Jetzt dieses Jahr kam ein Helm raus, wo die uns gesagt wurde, hey, wenn ihr den Helm anzieht, müsst ihr keine Guardian Cap mehr tragen, weil der Helm so gut performt, dass das sozusagen One-on-One ist mit der Guardian Cap. Also der Helm reduziert die Kräfte genauso gut wie eine Guardian Cap.
Wie heißt der Helm?
Das ist, ich glaube Axiom oder sowas, Riddell.
Evolution, ne. Warte mal. No. Und das ist jetzt, weil ich jetzt, wo du es sagst, ich glaube, so also Clips und so, wo ich vom Training Camp gesehen habe, Spieler tragen die Guardian Caps gar nicht mehr, ne?
Genau. Axiom, ja, das ist der neue Riddell Axiom. Kommt auch mit einer anderen Technologie, also der hat ein anderes Face Mask. Das Face Mask ist nicht mehr oben am Helm festgemacht, sondern nur noch sozusagen unten am Kiefer. Pass auf, ich zeig dir das Ding mal.
Oh ja, habe ich gesehen. Ich habe den gesehen. Ja, ich habe. Ist ja geil, ja?
Screenshots. Ja, also du siehst zum Beispiel unten an dem Face Mask, das sind nur zwei Schrauben und da ist dann Platz, also das Face Mask berührt den Helm oben gar nicht, weil das auch eben nochmal Kräfte wegnimmt. Mm. Und dann innen drin in dem Helm ist es auch eine ganz andere Technologie, was die Pads angeht, weil normalerweise hatte der Riddell-Helm, hatte hier vorne, das war immer das Ding bei Riddell, die hatten hier vorne wie ein großes Pad, was so flach an deiner Stirn ansitzt. Deswegen war das der Lieblingshelm von Leuten, die gerne ihren Kopf benutzen, um Leute zu hitten. Dieser neue Ding, das ist jetzt, das hat zwar immer noch so ein Pad hier drauf, das ist aber jetzt sehr viel weicher. Und innen drin von dem Helm, diese ganzen Polster und sowas, die sind so 3D-gedruckte Muster. Ja? Das heißt, die zerknautschen um einiges mehr als die Polster, die davor da dran
krass.
Waren.
Und habt ihr auch wo die deine Scan machen von deinem Kopf und alles?
Ich glaube, dein Kopf wird dafür auch gescannt. Die hatten von mir, glaube ich, schon noch einen Scan von den letzten Jahren. Das heißt, ich wurde nicht mehr neu gescannt dafür. Ich weiß nicht, ob das Pflicht ist oder nicht.
Okay.
Aber ich habe auf jeden Fall einen Unterschied gemerkt sofort. Also das ist schon sehr krass. Und auch mit ein paar anderen Jungs, mit denen ich geredet habe, die jetzt vielleicht nicht so die Kontaktfans waren, haben gemeint, ja, normalerweise machen die ihre Augen so ein bisschen zu beim Kontakt. Aber mit dem, also es fühlt sich echt um einiges
ach,
anders
an.
Du spürst diesen Schock gar nicht.
Boah,
so krass.
Passt, Alter. Ja. Natürlich, wenn ich raus bin, Alter, kommen sie mit sowas raus.
Ja, aber deswegen, das ist das Thema, wo ich reite. So, wie ist so dein Auge darauf, dieses Development von diesen Technologien?
Siehst du mit was ich, in NFL hier zeigen? Im Hintergrund?
Sieht man, zeig mal, hol's mal her.
Ja, also hier im Hintergrund, für Leute auf YouTube, ne, also die Helme, ja. Mit denen ich über die Jahre gespielt habe. Also hier ist mein allererster. Das ist der Shot. Wie heißt der? Shot XD. Das ist auch ein, also, schon mal wie das.
Shot XD.
Das ist eigentlich nicht schlecht, Alter. Das ist eigentlich okay. Der war schon weich.
Den
Shot,
den gab es damals in Deutschland auch, ja. Mit dem haben wir in der GFL auch.
Also das war mein College-Helm, ne?
Ja. Shut Helmet ist schon wild.
Und dann das war dieser Basic. Was ist das? Das war der Rydell. Aber der hat schon wehgetan.
Revolution.
Mann. Revolution?
Ja, der
schau mal.
Boah, das ist wie wenn der Helm innen drin einfach so mit so Knieschonern ausgepasst
wird. Schau dir das an, Alter. Oh, Lord.
Digga, da ist keine Technologie.
Null
Technologie.
Also Technologie.
Wir haben Helm und wir haben Polster.
Und das hier, also das war bis jetzt der highest technology Ding. Mhm. Also das war auch, ich war für den hier gescannt. Ja. Das ist der, wie heißt der? Speed Flex, Rydell Speed Flex.
Speed Flex, ja. Rydell Speed Flex mit Precision Fit Technologie. Genau. Das heißt, dein Kopf wird gescannt dafür.
Genau. Und der war geil. Also den fand ich gut. Schau mal hier. Ja. Schau mal hier. Green Dot, baby. Come on.
Green Dot, because he's a play caller, baby. Green Dot.
Ach krass, Mann, aber das ist geil, okay. Also man spürt wirklich den Unterschied, ja.
Digga, du spürst den Unterschied.
Ah, das ist gut.
Und der Helm ist auch vergleichsweise leicht.
Aha,
nice. Im Vergleich zu dem Helm, den ich davor hatte, Mann. Das heißt, es ist nochmal ein Schritt, wie diese Technologie auch weitergeht. Meine Shoulderpads auch, die Shoulderpads, die ich dieses Trainingslager hatte, Mann, die leichtesten und dünnsten Shoulderpads, die ich bis jetzt hatte, aber ohne Witz wahrscheinlich die bequemsten, was so Kontakt angeht, auf die Schulter drauf. Ja.
Laber.
Als ich meine Karriere angefangen habe bei den Patriots, wir hatten diese dicken Douglas Pads, so fette Brustpanzer noch, Schulter mit so doppeltem, Doppellevel Schulter Protection und sowas. Heutzutage, das Ding ist nur noch eine Schicht mit so einem ganz dünnen Material innen drin, was aber irgendwie so ein glaube ich, so ein NASA-Material ist oder sowas, was halt den Schock sofort wegnimmt, Mann. Komplett, das ist echt, absurd, krass, wie sich die, du denkst, das Ding ist durch, Pads und Helme, viel kann sich nicht mehr ändern, aber die finden doch noch irgendwie Wege, jedes Jahr irgendwie was Neues zu bringen.
Nice. Bist du einer, trägst du also Lower Pads, Thigh Pads und Knee Pads und alles?
Ja. Also ich habe Oberschenkelpads habe ich drin und ich habe Kniepads drin.
Ja.
Aber das auch nur beim Spiel. Im Practice mittlerweile nur noch Oberschenkelpads.
Ja. Ich hatte ja teilweise gar nichts. Es ist ganz ehrlich, es bringt auch nicht wirklich. Ich wurde nie meine Beine wirklich gehittet. Ja. Weil ich spiele nicht auf Offense, ich werde nicht gehittet, low oftmals. Und dann einfach so von der Bewegung her, Bewegungsfreiheit, weil ich natürlich auf Special Teams, ich musste viel rennen und es hat mir einfach nochmal mehr ein bisschen Bewegung gegeben.
Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, deinen Körper athletisch zu bewegen, ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst, aber um Injuries wirklich zu verhindern.
Ja, absolut. Aber
das ist, was ich jetzt immer weiter merke. Umso mehr du dich einschränkst und sowas, hast du eigentlich mehr Probleme hinterher, als wenn du einfach dich bewegen kannst. Aber haben die dich nie irgendwie gefeind dafür
nicht,
oder sowas?
Nicht einmal, ne. Hey!
Ich bin vorsichtig.
Du musst so machen. Du musst Pre-Game raus, ab und zu musst du im Pre-Game gehst du raus, hast deine Pads drin und dann, wenn du wirklich ein Game rausgehst, weil die Kontrolleure, das sind immer diese Uniform-Kontrolleure, während deinem Pre-Game, die checken und dann und danach kommen sie im Locker-Room vorbei und sagen, hey, das und das ist nicht richtig, deine Socken sind nicht ganz hoch und das ist falsch. Ja. Aber wenn du Pre-Game rausgehst und alles gut aussiehst und die dich nicht abmahnen, dann kannst du rausmachen. Weil die müssen dich mindestens einmal gewarnt haben, bevor die dich feinen können.
Bevor die
dich
feinen können, ja.
Genau,
ja,
okay. Und wenn sie dich nicht gewarnt haben, ey.
Ich wurde mit einer 8K-Fein gehittet wegen Socken.
Wann?
Bei den Raiders.
Ah, okay, ich dachte schon.
Wo ich gesagt habe, Digga, nie wieder. Ich hab das am Ende reversen können, weil die mich eben nicht gewarnt hatten und sowas. Aber, Bro, als ich den Brief bekommen habe,
ja, es ist nicht wert.
8K, weil meine Socken nicht hoch genug hochgekommen waren, Bro.
Ja, nee, ich hatte das auch einmal, aber ich durfte auch, ich hatte das auch, ich hatte mein Hearing und habe gesagt, so, hey, first time offense und dann haben die das gedroppt. Ja, aber das ist schon eine Katastrophe, Mann.
Alrighty. Bro, von auf dem, auf, ganz kurz noch, auf dem Back von der Technologie-Geschichte, ja. Ne? Wie glaubst du, werden sich die Helme in der Zukunft Boah. Verändern? War eine Sache, die wir noch beredet hatten, waren so, okay, was wäre, wenn die irgendwann das irgendwie so machen können, dass du so gar kein Face Mask wirklich mehr hast, sondern mehr so ein wie so ein Plexiglas-Schild so ein, oder sowas.
Visor, weißt du, ich mein, nur noch, ja, ja.
Ja, so ein Visor-Ding.
Ich, Digga, ich würde, ja, ich wäre nicht überrascht, ganz ehrlich. Ich glaube, der wird so viel noch kommen, auch, wir hatten schon mal drüber geredet, auch mit Technologie, mit wahrscheinlich AI, mit mehr Sensoren wirklich in deinem Kopf, zum Beispiel auch Injuries und sowas, vielleicht vorzubeugen, aber auch gleichzeitig zu sehen, hey, wo ist die Injury passiert vielleicht, weißt du, wenn dein kompletter Kopf so vermonitert ist. Aber wo führt das hin, ey? Weil man weiß es nicht, aber ich glaube, da passiert noch einiges. Man denkt so, boah, wir sind angekommen und so. Ich dachte, als ich den Helm hatte, der war krass, weißt du schon, der Wyoming-Helm. Und dann siehst du 10 Jahre später, ich so, shit, das ist POS, weißt du, das kann nichts, der Helm.
Ich finde so 15 Jahre ist ungefähr das Fenster, wo wenn du dann 15 Jahre zurückschaust, dann denkst du so, what the fuck, so damit habt ihr gespielt?
Ja, ja,
das,
ja.
Oder auch so auf Film, wenn du so, keine Ahnung, Clips anschaust von so 90er Jahren und dann kommt diese buckligen Shoulderpads, yeah. Ich meine, mit Neckroll und sowas, wo der Kopf sich so gerade noch so bewegen kann. Ich sag, Bro, wie habt ihr damit gespielt?
Ja, das ist crazy. Ey, hast du mal, man sieht es immer öfter jetzt, dieses, ist keine Neckroll, aber das ist so ein Ding um deinen Hals.
Q-Color.
Ja, hast du das mal ausprobiert?
Noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall mein Repertoire.
Ja, yeah, Mann, ich finde das ganz geil, wenn das wirklich funktioniert, ja. So was.
Ja, anscheinend die Science dahinter ist sehr solid. Das ist also wie ein kleines Plastikarmband oder sowas, ja. Was du um deinen Hals anziehst. Und das gibt ein bisschen Stabilität. Dadurch, wenn du sozusagen Kontakt hast, tut es zwischen deinem Helm und deinem Pad ein bisschen Stabilität dazu geben, was du die Kräfte, die auf deinen Kopf einwirken,
reduziert.
Ja, das
macht Sinn, Krass. Okay, was hatten wir noch? Hatten noch ein paar Themen hier? Ich will ganz kurz, ich will dich ganz kurz fragen. Ich weiß nicht, wie sehr du den ganzen Ding gefolgt bist, aber was die Cleveland Browns hier machen. du gehst ins Camp mit 5 Quarterbacks, weißt du, es ist so ein Cleveland Brown Ding. Natürlich machst du das, warum auch nicht, ne? Aber jetzt hast du natürlich, du hattest deinen Starter letzte Woche bekannt gegeben, okay, Joe Flacco ist unser Guy, no matter what. Dann hast du former First-Round-Pick Kenny Pickett, der nicht gespielt hat, war jetzt verletzt. Und dann hast du die beiden Young Guns. Alter, ich wäre nicht surprised, wenn die Browns etwas sagen, hey, wir gehen mit 4 Quarterbacks in die Saison, einfach nur, weil wir nicht wissen, was wir machen sollen. Weißt du, ich habe mit Leuten geredet, die in der Organisation waren, die haben dort gespielt und die sagen, die Browns sind einfach... Die machen einfach ab und zu Sachen, wo du dir einfach nur so Kopfscratcher, wo du sagst, was macht denn hier so, weißt du? Aber ich will einfach von dir hören, so, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Also Shador, er hat viel Kritik jetzt bekommen. Erstes Preseason-Game hat er sein Ding gemacht, war sehr solide. Jetzt im letzten war er ganz zum Schluss im Game. Und er hat nicht gut ausgesehen, hat nicht gut gespielt, nicht gute Entscheidungen, war alles ein bisschen langsam. Aber dann war das Ding mit, hey, 4 von den 5 O-Linemen, mit denen er gespielt hatte, die wurden direkt an einem Sonntag, also direkt nach dem Spiel sozusagen, am nächsten Tag früh, wie wir darüber geredet hatten, die wurden früh gecuttet. Und jetzt ist so das Ding so, okay, du warst, die haben dem Jungen keine Fighting Chance gegeben. Weißt du? Und wie stehst du dazu? Was ist dein, einfach diese ganze, von der ganzen Browns-Situation? Was hältst du davon?
Bro, also ich will mich natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, irgendwie jetzt ein anderes NFL-Franchise zu judgen. Aber das ist, wenn du so viele Moving Parts hast, dann ist es manchmal, oder für mich von der Ferne sieht es meistens so aus, wie wenn zu viele Köche gerade in der Küche am Kochen sind. So, und einer will Curry kochen, der andere will Chicken Wings kochen. Und dann hast du so verschiedene, weißt du, dann hast du so verschiedene Sachen, die gleichzeitig am Laufen sind. Ich meine, die werden sich bestimmt für die talentiertesten Jungs entscheiden, die am Ende rauskommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit Flacco und einfach den zwei jungen Guys am Ende in die Season gehen und Kenny Pickett vielleicht für Kapital irgendwo hintraden oder sowas. Einfach, weil das so die zukunftorientierteste Variante ist. Weißt du, du hast Joe Flacco, den du dich verlassen kannst, der kann diese Season durchspielen, wenn es muss.
Das ist das Ding. Ihr Junge ist 40 Jahre alt, das ist für ein Jahr Solution, weißt du? Ich denke, Genau. Ich denke, Stefanski ist wahrscheinlich auch someone in the hot seat, weißt du, der muss halt auch langsam mal anfangen zu gewinnen und ein bisschen was zu liefern. Okay, jetzt hast du einen 40-jährigen Starting Quarterback, weißt du auch nicht genau, wie erfolgreich du da sein wirst. Und dann hast du danach zwei Rookies, weißt du auch nicht, ist das die Zukunft, weißt du? Und dann draftest du da zwei Quarterbacks und du weißt beide nicht, ob die weißt du, was bringen werden.
Also ich glaube, die Idee ist, dass einer von den beiden muss die Zukunft sein.
Glaubst du? Obwohl die ja eigentlich beide nicht, normalerweise, wenn du an den Zukunft-Quarterback denkst, dann denkst du eher so, hey, wir draften First-Round-Pick-Quarterback, weißt du, und lassen ihn sitzen für ein Jahr, so Jackson-Dart-Situation in New York, so, weißt du, sowas denkst du.
Sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich denke nur so, wie die Situation ist ja jetzt schon so, wie sie ist. Die hatten ja sowieso schon eine verkorkste Situation, weil ihr eigentlicher Starting Quarterback, Deshaun Watson, ist ja.
Stimmt. Schon mal, über den haben wir gar nicht geredet. Der ist ja auch noch da.
Das heißt, da war sowieso, die Situation war sowieso schon nicht perfekt. Aber ich glaube, die haben sozusagen gesagt: Hey, wir haben jetzt einen Veteran-Guy, der kann uns durch die Saison bringen. Wenn er muss und auch sehr erfolgreich, weil der auch sah sehr gut aus mit, wo er da zuletzt war bei den Colts, glaube ich.
Hat die Browns vor zwei Jahren tatsächlich noch so einen Late-Playoff-Run, die haben die Playoffs geschafft, ja.
Genau, das heißt, ich glaube, da ist viel Vertrauen da und dann ist es so, okay, einer von den beiden Young Guys
muss ja wahrscheinlich dann der Backup sein, ne?
Die battlen sich darum, wer sozusagen dann den nächsten Shot bekommt. Und wenn einer davon so jetzt konstant weiter wächst und gut aussieht, dann kriegt er vielleicht einen Shot irgendwie Mitte der Season oder sowas für ein paar Spiele sich zu zeigen. Ja. Und dann entweder behält er den Spot oder es geht zurück.
Ja, interessant. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen Dylan Gabriel-Fan, weil ich fand, der bei Oregon hat der richtig krassen Job gemacht. Der Junge kann spielen, also der ist ein bisschen undersized, der ist ähnlich wie Kyler Murray. Aber Digga, der kann werften, Mann. Accurate, super accurate, ja.
Also ich glaube ein bisschen mit den beiden Sanders-Guys, dadurch, dass sie halt den Nachnamen haben und dieses Medienspektakel commanden, sind sie ein bisschen mehr in einer Highlight-Situation, als sie eigentlich sein müssen. Ja, ich könnte mir bei beiden vorstellen, es sind beides gute Footballspieler und sowas, die gerade wie alle die Transition vom College in die NFL packen wollen. Die haben beide jetzt nicht bei einem Premier-Franchise gespielt, ihre gesamte College-Karriere, haben sich aber auf jedem Level immer wieder angepasst. Ja. Die Jungs haben bei einem HBCU angefangen, haben da geballt, haben sich bei Colorado um einiges verbessert. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie jetzt diesen letzten Namen nicht hätten, dass sie halt bei einem Team für ein Jahr auf dem Practice Squad geparkt sind und nächstes Jahr eine Chance haben, wirklich live also zu competen für einen Starting-Spot. Ja.
Weil du es ansprichst, sein Bruder, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Fight, der da passiert ist, oder den Punch, den er geworfen hat, wurde dadurch auch frühzeitig schon gecuttet, oder direkt nach dem Game sozusagen. Wie siehst du die Situation? Glaubst du, er hat trotzdem noch einen Shot auf Practice Squad, oder wegen dieser Aktion ist er wahrscheinlich erstmal raus?
Es ist tough. Also jetzt gerade passiert sowieso so viel, weil jetzt gerade werden so viele Leute released, das heißt, die Practice Squads werden jetzt aufgefüllt und dann ändert sich da aber noch viel über die nächsten vier Wochen. Ich bin mir sicher, dass er irgendwo landen wird über die nächsten vier Wochen. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt heute passieren wird. Aber das ist eben genau das, wenn dadurch, dass die beiden Jungs halt mit so viel Medienaufmerksamkeit kommen, kann ich mir vorstellen, dass es nicht jedem Front Office so gefällt.
Ja, absolut.
Generell ist die NFL ja immer sehr, hey, wir sind sehr Meritocracy. Alles, was zählt, ist deine Leistung auf dem Feld. Alles, was zählt, ist deine Leistung auf dem Feld. Aber es gibt immer noch diesen Faktor, dass halt, okay, wenn du jetzt nicht ein gesetzter Starter bist, dann ist es besser, wenn du jemand bist, den wir als angenehm wahrnehmen, der nicht genügend, nicht irgendwie Trubel für uns macht, über den ich nicht fünf verschiedene Fragen beantworten muss in jeder Pressekonferenz. Und ich glaube, da schadet ihnen dieser Medientrubel eigentlich.
Ja, ist echt so. Ja, dann ist krass, weil du musst die Nummern allein von seinem ersten Preseason-Game, das war anscheinend das meist geschaute Preseason-Game in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren. Also natürlich, der bringt viel Aufmerksamkeit mit sich und es ist nicht immer gut, weißt du.
Das ist nicht immer gut. Ja, wenn du der Guy bist, dann kannst du die Aufmerksamkeit gerne mit dir bringen, aber wenn du halt nicht der Guy bist, dann ist es manchmal besser, wenn du ein bisschen under the radar spielen kannst, bis du dir die Skills erarbeitest und das Resümee erarbeitest, dass du im Spotlight sein kannst.
Ja, absolut. Sehr gut. Aber ich denke, das war ein gutes Update, ne?
Ja, also ja, jetzt sind wir schon bei einer Stunde.
Ja, ja, wir sind auf jeden Fall, wir schauen uns jetzt den Schedule an. Wir kommen auf jeden Fall nach Houston hier in den nächsten paar Monaten. Und freuen uns sehr. Wir haben auch, ganz kurzes Update von mir. Ich bin ja Head Coach von meinem von Cams Flag Football Team. 2-0, Alter. 2-0, baby, let's go. Guter Start zur Saison. Cam macht sein Ding. Ich will natürlich...
Aber Head Coach geworden ist.
Nee, ich war tatsächlich das letztes Jahr auch schon so ein bisschen, aber okay, jetzt mehr dieses Jahr. Und Cam, pfuh. Ey, ich will nicht zu biased sein, aber der Junge kann auf jeden Fall ein bisschen bohren.
Sieht gut aus. Alter. Let's go,
Mann. Also da war ich auch ein bisschen busy. Wir haben ein Game am Samstag, also das wird gut auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ey, geile Folge, Mann, Alter. Freut mich, dass es dir gut geht. Freut mich auch, hier Nakamura, dass du so alles gut und heil überstanden hast. Und jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Das ist ja das Ding.
Jetzt geht die Arbeit richtig.
Sechs Wochen Grind, aber jetzt fängt die Arbeit erst an.
Ja. Wir sind gerade in der sogenannten Week Zero, weil dieses Wochenende noch kein Spiel ist. Das heißt, jetzt nochmal die Phase, deinen Körper ready zu machen, für was die nächsten 18 Wochen plus sozusagen abgeht. Genau, aber bevor wir das Ding zumachen, ich habe überlegt, wir sollten vielleicht noch anfangen, so eine Tradition zu machen, dass wir sagen, hey, wir machen irgendwie einen Clip der Woche oder sowas. Mhm. Ich habe da jetzt diese Woche was ausgesucht, sehr biased natürlich, weil meine Search ins ELF Semifinal eingezogen ist. Mhm. Dieses Jahr ist unser Jahr, Marc. Wir spielen im Halbfinale jetzt dieses Wochenende gegen die Munich Ravens, großes Game.
Mhm. Nice.
Deine Boys. Aber die Jungs haben Gas gegeben. Nee, Mann, aber wenn ihr irgendwelche, wenn ihr Clips habt, eure Highlight-Tapes, irgendwie Spielzüge, die euch aufgefallen sind über die NFL-Woche, wo ihr gerne einen Breakdown haben würdet oder ein bisschen Commentary von uns Jungs, bis gecoacht werden wollt, schickt die uns zu, am besten an den Instagram-Kanal. Fürs Erste, denke ich mal, wird es reichen. Wenn ihr wirklich viele Sachen zusendet, dann werden wir uns irgendwas überlegen, wie wir da noch mehr und effizienter Sachen aufnehmen können. Aber schickt die uns auf Instagram zu, an @wirsindgamechanger und dann können wir die nächste Folge auch mit einbauen. Diese Woche habe ich hier diesen Clip, für den ihr es auf YouTube schaut, hoffe ich, dass ihr das sehen könnt. Und zwar haben wir mein Guy aus Stuttgart mit dem Touchdown, gönnen wir dieses Spiel zu machen. Und dann sagt mir das europäische Football. Das ist super besser, ja. Wide receiver screen, dodge.
Lewis Geyer. Lewis Geyer on the run.
Wir haben das Ding gewonnen mit 41 zu 17.
Lewis Geyer, Mann. Shout out, Mann. Er ist nice.
Das ist krass. Ich kenne den Boy schon seitdem er in der Jugend ist bei den Scorpions.
Yeah?
Und der Typ arbeitet sich einfach hoch und ist jetzt mittlerweile so in Europa einfach ein Name.
Oh, absolut.
Du hast mittlerweile im europäischen Football so einen Namen, Lewis Geyer. Darian Clark, weiß man, diese ganzen Jungs, die halt im europäischen Football wirklich oben mitspielen, das finde ich sehr cool, weil ich denke, das ist so, was wir bauen müssen, kulturell, dass du so homegrown Namen hast, die klatschen.
Love it.
Anyway.
Sehr geil.
Das war mein Wort zum Sonntag.
Das ist
Game Changers, welcome back, NFL Woche Zero, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, lasst uns Kommentare da auf dem Instagram. Wir lesen das Ganze gerne durch. Ansonsten hören wir uns nächste Woche für Week 1 in der NFL.
Wir sind back.
Bis dahin. Let's go.